Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Hallo und herzlich willkommen zur 125. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Diandra.
Und ich, Katharina.
Again, sorry, dass wir wieder ein bisschen verspätet online kommen mit unserer Folge. Aber wie das echte Leben so spielt, kommt dies, kommt das.
Kommt jenes.
Kommt sie, kommt sa.
Kommt sie, kommt sa.
Und jetzt kommen wir ausnahmsweise an einem Montag online mit der verspäteten Folge.
Ja, weil?
Weil, wie ihr ja wisst, treten wir im November beim Podifest auf. In Köln und in Hamburg. Und möchte natürlich nochmal darauf hinweisen, dass ihr natürlich sehr gerne Tickets dafür kaufen könnt.
Sollt. Müsst.
Die Verlinkungen zu den Ticketshops sind in unserem Linktree, den wir auch in der Folgenbeschreibung verlinken. Und wir haben uns überlegt, dass wir auf Instagram diese Woche eine kleine Verlosung machen. Und zwar kann je ein Ghostie von euch, einmal für Köln und einmal für Hamburg, zwei Gästelistenplätze gewinnen.
Genau, also einen für den Ghostie selbst und
eine Begleitperson.
Potenziellen Begleiter oder Begleiterin. Und genau. Wenn es die nicht gibt, wären wir sehr happy, wenn uns das dann auch vom Gewinner gesagt würde, damit wir dann vielleicht diesen zweiten freien Platz auch nochmal verlosen können.
Genau.
Und wir sagen das jetzt natürlich hier, weil wir wissen ja, auch wenn wir das nicht gerne akzeptieren möchten, dass einige von euch uns nicht bei Insta folgen. Ja,
ich bin aber schockiert.
Ja, ich auch. Es tut jedes Mal weh. Ja. Aber hey, das ist eure Chance, gleich zu Insta zu hüpfen und an diesem Gewinnspiel quasi teilzunehmen. Wir posten direkt nach der Aufnahme posten wir dann dieses Gewinnspiel.
Genau, wir machen zwei separate Posts, damit es nicht durcheinander kommt.
Eben.
Einen für Köln und einen für Hamburg. Und dann könnt ihr
diese Woche bis
Freitag.
Genau.
Bis Sonntag.
Bis
also
Sonntag.
Irgendwie so eine Woche.
Ja, also eine Woche entweder Werktage oder alle Tage.
Genau, das überlegen wir noch.
Das schauen wir dann. Aber wir möchten natürlich auch nochmal promoten für uns, denn wir würden uns wirklich, 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 wirklich freuen, wenn wir einfach mal echt Ghosties sehen in live.
Ja, und das ist halt einfach auch für uns eine super einmalige Chance, dass wir live auftreten dürfen.
Denn an
gleich zwei Locations.
Ja, weil gerade wir sind ja jetzt auch nicht ein Riesen-Podcast und
mit dem Thema halt auch ja
Nische.
Nischig.
Ich meine, es gibt Entschuldigung, ich bin so nervös. ich meine, es gibt natürlich auch Podcasts, die Mystery sind und so und die halt echt viele Abonnenten haben. Und ja, aber in dieser Nische sind wir halt einfach auch noch nicht ganz so groß.
Und deswegen halt Baby.
Kleinkind.
Ja.
Aber es wäre natürlich umso schöner, wenn wir dann mit euch zusammen einfach mal so ein Bühnending machen können.
Auf jeden Fall.
Und da sind Menschen, die uns tatsächlich live sehen möchten. Das ist eine surreale Vorstellung.
Ja.
Aber wir würden uns freuen, so sehr freuen.
Wir würden uns mega krass freuen.
So
viel zum Podifest. Und wir möchten natürlich auch nochmal die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass unsere 130. Folge ja dann jetzt langsam näher rückt. Und ja, ihr uns nach wie vor gerne eure Geschichten, Erlebnisse, Erfahrungen zuschicken können bei Instagram, bei WhatsApp. Da würden wir euch bei Bedarf eine Handynummer schicken, wenn ihr uns zum Beispiel eine Sprachnachricht schicken wollt. Oder ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schreiben. Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, dass die nächste Spezialfolge vielleicht auch wieder ein bisschen länger wird.
Ja, das war schon, Minuten. Das war schon ein bisschen traurig für alle, glaube ich. Ja. Aber hey, wir machen es besser und, oder sagen wir, ihr macht es besser beim nächsten Mal.
Genau.
Ihr müsst halt auch mal mitarbeiten. So.
Ja.
Ne? Wenn genau. wir das hier für fast lau machen, dann könnt ihr das auch mal ein bisschen für lau machen. Quatsch. Nein, wir lieben ja eure Geschichten und wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt, mailt, Sprachnachrichten schickt. Ja. Und das ist einfach immer wieder schön. Und wir kriegen ja auch das Feedback, dass diese Folgen einfach so cool bei euch ankommen.
Ja.
Und deswegen haut rein in die Tasten oder ins Mikrofon. Da redet besser rein. Und meldet euch mit euren Stories.
Genau. Und jetzt haben wir aber lang genug rumgeschnackt hier mit 5,5 Minuten. Und gehen jetzt.
Wir sind immer noch unter 10 Minuten Introzeit oder ja. so. Dieser Vorwurf, den wir vor Jahren mal hatten.
Ja. Und gehen zum Thema unserer heutigen Folge. Und da ja quasi wieder eine Fünferfolge ist, haben wir uns wieder mit ein bisschen, ja, mythischereren Themen befasst oder verschwörungstheoretischereren Themen.
Genau. Also jeder, der uns ja schon länger hört, der weiß es. Aber vielleicht für die, die jetzt heute als erstes bei uns einschalten.
Und diese Folge als erstes hören.
Diese Folge als erstes hören. Wir machen jede Fünferfolge, also das sind dann die zwischen den Zehnerfolgen, machen wir ein bisschen einen Exkurs und raus aus unserem
paranormalen Gefilden.
Ja, wobei es ja auch nicht immer unparanormal ist, aber ja. aus unseren bekannten Gefilden gehen wir dann so ein bisschen raus, gucken über den Tellerrand und ja, behandeln Stories, die tatsächlich vielleicht Verschwörungstheorien sind oder ungeklärte Mysterien oder, keine Ahnung, was mit Aliens zu tun haben oder, wie heißen die, so Sachen wie Bigfoot, ne? Krypto, ist das irgendwas mit Kryptozoologie?
Was?
Ich glaube, das heißt Kryptozoologie.
Weiß ich nicht.
Bitte nagelt mich nicht drauf fest, vielleicht blamiere ich mich auch gerade. Aber eben diese Urban
Legends,
ne? Bigfoot, Yeti, was es da nicht alles gibt. In den Appalachen waren wir schon. Also, da ist einiges dann los und die Folgen sind auch oft ein bisschen länger. Und die gefallen uns aber sehr, weil wir da einfach auch mal aus dem gewohnten Umfeld genau. raushüpfen können für eine Folge.
Ja, und dann würde ich sagen, fange ich mit meiner Folge oder meiner Geschichte einfach an. Mit meiner Folge ganz
mit dir,
alleine.
Mit deiner Folge. Viel Spaß, ich klinke mich aus.
Wenn wir an satanische Rituale, Teufelsanbetung oder Blutopfer denken, haben wir wohl alle Bilder von düsteren Gestalten mit schwarzen Roben in Fackelschein vor Augen. Solche klischeehaften Szenen kennen wir zu Genüge aus Film und Fernsehen. Es sind ausgedachte Gruselgeschichten, zu denen wir uns gerne mal eine Tüte Popcorn genehmigen. Doch was passiert eigentlich, wenn solche Schauermärchen Menschen als angebliche Erinnerung ihrer eigenen Kindheit eingetrichtert werden? Die Verschwörungserzählung der Satanic Panic führte in den 1980er und 1990er Jahren nicht nur zu einer Massenpanik in den USA, sondern findet bis heute weltweit Anklang bei überzeugten Fachleuten aus Wissenschaft, Justiz und Politik, mit schweren Folgen für Betroffene. Der teuflische Mythos beginnt in den USA der 1980er und frühen 90er Jahren. Die Wurzeln lagen in einem Mix aus sozialer Unsicherheit, dem Aufstieg konservativer christlicher Bewegungen und der Verbreitung von Verschwörungstheorien. Zentraler Auslöser für die Bekanntheit dieses Mythos ist ein Buch. In dem augenscheinlich biografischen Buch Michelle Remembers beschreibt Michelle Smith, wie sie ihrem Psychiater und späteren Ehemann Lawrence Pastor unter Hypnose angeblicher Erinnerungen einen rituellen satanischen Missbrauch in ihrer Kindheit schildert. Pester arbeitete stark suggestiv und obwohl die Gespräche zwischen den beiden wirklich stattfanden, konnten die darin geschilderten Ereignisse bis heute nicht verifiziert und sogar teilweise widerlegt werden. Trotzdem schaffte es das umstrittene Buch zum Bestseller und Panikmacher. Der angebliche Albtraum von Michelle begann im Alter von 5 Jahren. Damals, so behauptet sie, gab ihre Mutter sie an eine satanische Sekte ab. 14 Monate lang wurde sie gefangen gehalten und gefoltert, wurde Zeugin von Ritualmorden und Verstümmelungen, an denen oft Babys beteiligt waren. Die Öffentlichkeit verschlang das Buch und als die Buchverkäufe in die Höhe schossen, wurden die Autoren zu regelmäßigen TV-Auftritten, die von Oprah bis zu CBC's Midday reichten, eingeladen. Ausschnitte aus ihren Interviews sind in der Dokumentation Satan Wants You zu sehen. Vielleicht noch unglaublicher ist, dass Pastor und Michelle schnell als Autoritäten auf dem Gebiet des satanischen rituellen Missbrauchs anerkannt wurden. Psychiater und Mitglieder der Strafverfolgungsbehörden wandten sich an sie als Experten für dieses brandneue Thema. Viele Psychologinnen und Psychologen, Polizistinnen und Polizisten sowie besorgte Eltern sahen das Buch als Beweis für eine angebliche Verschwörung geheimer satanischer Kulte, die Kinder in ritualisierten Handlungen missbrauchen oder töten würden. Auch ein angeblicher Bericht über satanische Rituale sowie die zunehmende Popularität von Dungeons & Dragons, der Fantasie-Rollenspielreihe, schürten die Vorstellung, dass satanische Kulte real seien und Kinder in ihre Fänge locken wollen. Die Medien griffen diese Ängste begierig auf. Und bald standen auch andere kulturelle Ausdrucksformen im Fokus. Allen voran die Musikindustrie. Bands und Künstler, die ins Kreuzfeuer der Satanic Panic gerieten, waren zum Beispiel Black Sabbath, AC/DC, Iron Maiden oder Ozzy Osbourne. Die Satanic Panic hatte erhebliche Auswirkungen auf die betroffenen Künstler und die Musikindustrie insgesamt. In den USA kam es zu Plattenverbrennungen, Boykotten und Gerichtsprozessen. Christliche Gruppen gründeten Bewegungen wie Parents Music Resource Center, die Zensurmaßnahmen forderten und schließlich das bekannte Parental Advisory Label auf Musikveröffentlichungen durchsetzten. Darüber hinaus führte die Panik zu einer gesellschaftlichen Stigmatisierung von Fans des Heavy Metal. Jugendliche, die diese Musik hörten und da dunklere Kleidung trugen, wurden oft als potenzielle Satanisten betrachtet, was zu sozialer Ausgrenzung und in manchen Fällen sogar zu Gewalttaten führte. Diese Vorstellungen vermischten sich schließlich mit Ängsten vor Jugendkultur, Drogen, Rockmusik und einem vermeintlichen Verfall moralischer Werte. Reißerische Medienberichte und Talkshows griffen das Thema ebenfalls auf und kippten zusätzlich Öl ins Feuer der Massenpanik, welche mittlerweile auch Europa erreichte. Von da an war die Satanic Panic nicht mehr zu stoppen und hatte tausende unbegründete Falschbeschuldigungen zur Folge. In den USA wurden zahlreiche Erzieherinnen und Erzieher, Eltern und andere Betreuungspersonen auf Basis des satanischen Verschwörungsglaubens angeklagt. Einige saßen sogar jahrelang im Gefängnis, bevor die Urteile später wieder aufgehoben wurden. Außerdem wurden ganze Kindertagesstätten geschlossen. Da gibt es zum Beispiel den Martinsville Nightmare, die Geschichte einer Kindertagesstätte in der Kleinstadt Saskatchewan, die beschuldigt wurde, eine mörderische Sekte zu beherbergen. Wie im CBC-Podcast Uncovered berichtet wird, wurden dort 9 Personen trotz fehlender Beweise angeklagt. Ähnliche Fälle tauchten weltweit auf, da die Strafverfolgungsbehörden darin geschult wurden, die Anzeichen von satanischem rituellen Missbrauch zu erkennen. Es wurden Karrieren ruiniert und Familien auseinandergerissen, obwohl nie stichhaltige Beweise für die angeblichen satanischen Netzwerke gefunden wurden. Hier steckte der Teufel wohl ausnahmsweise mal nicht im Detail, sondern im Glauben. Obwohl die ursprüngliche Welle der Panik mittlerweile abebbte, lebt der Mythos ritueller Gewalt bis heute weiter. In den USA werden vor allem in Verschwörungskreisen wie Kanon oder fundamentalistisch-religiösen Gruppen ähnliche Narrative wieder aufgegriffen. Die Leier bleibt dabei gleich. Mächtige Eliten sollen im Verborgenen Kindern Gewalt antun, um Macht, Unsterblichkeit oder spirituelle Energie zu erlangen. Heute aber eher durch antisemitische Stories wie Adrenochrom, Pizzagate oder Deep State. Doch auch im deutschsprachigen Raum hält sich die Verschwörungserzählung bis heute wacker. Erschreckenderweise auch dort, wo der Mythos massiven Schaden anrichten kann, in Therapieeinrichtungen. Hierbei glauben manche therapeutische Fachleute felsenfest an die Existenz geheimer satanischer Gruppen, die Menschen in Ritualen missbrauchen, töten und deren Gedanken programmieren, um sie fernzusteuern. Mind Control nennt sich diese angebliche Remote-Gehirnwäsche und soll auch dabei helfen, die Täterinnen und Täter zu schützen, indem die Opfer ihre bösen Taten immer wieder brav verdrängen. Die vermeintlichen Erinnerungen an solche satanischen Eskapaden werden den Betroffenen durch fragwürdige, suggestive Therapiemethoden erst nach und nach eingetrichtert. Die Basis dieser Praxis bildet dabei oft die umstrittene Diagnose der dissoziativen Identitätsstörung. Nicht selten werden dabei die eigenen Eltern der Betroffenen als diabolische Schuldige vermutet. Teilweise werden die Patientinnen und Patienten auch von den Betreuenden überwacht und radikale Kontaktverbote zu Familie und Freunden ausgesprochen. Es existieren ganze Netzwerke, bestehend aus Therapieeinrichtungen, Justizpersonen, Menschen aus Politik und Lehrkräften, die die problematischen Ideen durch Weiterbildungen, Fachbücher und Veranstaltungen verbreiten. Einer dieser erschütternden Fälle betrifft Leonie aus der Schweiz. Ihre Therapeutin diagnostizierte bei ihr eine dissoziative Identitätsstörung und konfrontierte sie mit der Vorstellung, sie sei Teil eines satanischen Täterkreises gewesen. Leonie wurde suggeriert, sie habe Blut getrunken, Babys getötet und sei durch sogenannte Mind-Control-Techniken manipuliert worden, obwohl sie zuvor keinerlei Erinnerungen oder Hinweise auf solche Erlebnisse hatte. Besonders erschütternd ist, dass nicht nur die Therapeutin, sondern auch mehrere psychiatrische Einrichtungen und sogar staatliche Behörden wie die KESB, Polizei und Staatsanwaltschaft die Erzählungen übernahmen und entsprechend handelten. Leonie wurde mehrfach stationär eingewiesen. In den Kliniken wurde die Verschwörungstheorie weitergeführt. In offiziellen Berichten war etwa von Männern in Kutten und Ritualen auf Friedhöfen die Rede. Ihr psychischer Zustand verschlechterte sich zusehends, sie wurde zeitweise ans Bett fixiert, angeblich zu ihrem Schutz vor imaginären Tätern. Erst Jahre später begann eine kritische Aufarbeitung. Die Kliniken distanzierten sich von den angewandten Methoden und eine Untersuchung bestätigte, dass die Theorie der rituellen Gewalt tatsächlich in mehreren Behandlungen eingeflossen war. Leonie traf sich 2022 mit Verantwortlichen zu einer Aussprache, doch eine Entschuldigung blieb aus. Der Fall zeigt eindrücklich, wie gefährlich es ist, wenn Verschwörungserzählungen in therapeutische und behördliche Prozesse eindringen. Fachleute wie der forensische Psychiater Frank Urbaniok betonen, dass es zwar schweren Missbrauch gibt, aber keine Belege für organisierte satanische Täterkreise. Die Reportage zieht auch Parallelen zur Kanon-Bewegung, die ähnliche Narrative verbreitet und damit Ängste schürt. Die Satanic Panic zeigt, wie kollektive Ängste, mediale Hysterie und pseudowissenschaftliche Methoden zu massiven gesellschaftlichen Schäden führen können. Behandlungen im Glauben an eine rituelle Gewalt sind nicht nur gefährlich für Menschen mit realen psychischen Erkrankungen, sondern reißen auch ganze Familien auseinander und hinterlassen bei den Opfern eine ständige Angst vor dem Bösen. Klar ist, natürlich gibt es reale Fälle von körperlichem, seelischem und sexuellem Missbrauch. Umso wichtiger ist es daher, zwischen den tatsächlichen Opfern und den unbelegten Behauptungen der oft antisemitischen Verschwörungserzählungen zu unterscheiden.
Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Also das ist jetzt, ich sag mal, ein kleiner Ausschnitt von der Satanic Panic. Also es gibt natürlich super viele reale Beispiele, auf die man sich beziehen kann.
Ja.
Ein Beispiel, das passt jetzt tatsächlich ganz gut, die aktuelle Folge von Mordlust.
Ach, ich wollte auch eben sagen, so habe ich auch gehört.
Die rausgekommen ist. Ich guck mal kurz, welche Folgennummer das ist. Und das ist die Folge 210, für alle, die Folge halt später hören hier. Da geht es um den, ja, in Medien bekannten Satansmord von Sondershausen.
Mhm.
Der von, und dieser Mord wurde von drei Jugendlichen begangen, die ja eine Band hatten, die eher dem Metal zugeordnet ist. Die sahen halt auch entsprechend aus, in Anführungsstrichen, also dunkle Kleidung, lange Haare, haben sich entsprechend...
Haben umgedrehte Kreuze getragen.
Ja, sie haben sich halt wirklich entsprechend verhalten und auch, ich sag mal, sich so gegeben.
Ja.
Ne? Also, dass sie eventuell... Genau, sie haben ein Image aufrechterhalten. Der Mord selber hatte rein gar nichts mit Ritualmord, Satan oder sonst was zu tun. Es war einfach, der Junge
hat die genervt und dann musste er weg.
Richtig. Na, und trotzdem ist dieser Mord bis heute als Satansmord von Sondershausen bekannt. Und da, also die beiden gehen auch noch mal auf diese Satanic Panic ein und was die halt alles angerichtet hat. Und dass das halt auch bis heute immer noch, ja, da ist. Es ist ja auch, man hat so im normalen Alltag, wann denkt man schon mal an Rituale, Satan?
Quasi nie.
Quasi nie. Das spielt nie ein Thema. Bis plötzlich irgendwann mal was passiert mit Leuten, die eventuell, weil sie so aussehen, wie sie aussehen, Satanisten sein könnten.
Ja, aber dann so, ist ja, ne, auch noch mal zu unterscheiden, weil ich sag mal, echte gläubige Satanisten, denen geht's ja überhaupt nicht um Tod und Verderben, um es jetzt mal so profan zu sagen, sondern das ist ja viel komplexer. Das natürlich ist ja wirklich auch ein Glaube, der aber gar nicht so schlimm ist, wie er klingt. Und sind wir mal ehrlich, wenn du fanatisch im Christentum bist, bist du auch nicht so gut.
Nee, eben. Also. Und es wird natürlich auch wahrscheinlich Satanisten geben.
Ja, ja.
Die, ne, die das zweifelhafte Praktiken, ja, praktizieren. Ja. Aber die meisten sind ja wie du und ich.
Ja.
Ne? Oder Heavy-Metal-Hörer. Das sind meistens herzensgute Menschen.
Ja, voll.
Ne? Und werden halt immer so stigmatisiert und vorverurteilt.
Hm.
Ne? Und das hat halt mit dieser Satanic Panic zu tun. Weil vorher war das, soweit ich weiß, jetzt nicht so extrem. Na, auch mit diesen Bands, die dem Satan zugeschrieben werden und sowas. Ne?
Was hat der Junge, was haben die Jungen da gehört? Goethes Vermächtnis oder so soll auch so eine Band gewesen sein.
Ja.
So eine Satansband in Anführungszeichen, ne? Hier. Also aus dem Podcast, aus Mordlust. Aber ja. Ich glaube, da wird einfach auch so viel angedichtet und
ja, wird es auch.
Vorverurteilt wieder mal. Ohne dass man sich mit der Materie auskennt auch.
Ja, ne? Man beschäftigt sich rein gar nicht damit.
Man ne? Und sagt einfach, Satanismus, das muss mit dem Teufel zu tun haben.
Richtig.
Opfermorde, Ritualmorde, Morde, ja. Blut.
Ja.
Das gehört alles zusammen.
So sieht's aus. Ich habe ja aber auch in meinen Erzählungen ein paar Begriffe erwähnt, mit denen man jetzt eventuell, wenn man nicht in diesen Kreisen verkehrt von Verschwörungstheorien und diesen ganzen Netzwerken, Begriffe erwähnt, die ein bisschen Erklärung bedürfen. Zum einen zum Beispiel dieses Kanon oder QAnon, also es ist ein großes Q, ein großes A und dann Non. Mhm. Deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es richtig ausspricht. Aber dieses, ich mache jetzt einfach mal auf Kanon, ist eine rechtsextreme Verschwörungsideologie, die 2017 in den USA entstand. Sie basiert auf anonymen Online-Posts einer Figur namens Q, die angeblich Zugang zu geheimen Regierungsinformationen haben soll. Die zentrale Behauptung, eine weltweit agierende satanistische Elite entführe und missbrauche Kinder und der damalige US-Präsident Donald Trump kämpfe im Verborgenen gegen diese Gruppe.
Mhm.
Ne?
Okay.
Ja, dann gibt's noch das Adrenochrom. Und das Adrenochrom ist das Geheimnis für jung aussehende, strahlende Haut.
Ah.
Und das ist nicht nur eine Injektion, sondern eine Extraktion.
Ach so.
Ja. Und zwar.
Da wird das Botox wieder rausgeschwitzt.
Nee, warte. Und zwar von Adrenochrom aus jungen, strahlenden Kindern. Also das ist wohl so ein bestimmter Stoff,
okay,
anscheinend. Ja, und dieser wird aus jungen, strahlenden Kindern extrahiert.
So. Aha.
Und die werden dafür laut zum Beispiel Kanon, Xavier Naidoo und anderen Verschwörungsgläubigen angeblich in geheimen Laboren in Tunneln unter dem Central Park gehalten und gequält, um an diese geheime Substanz zu kommen. Adrenochrom entsteht nämlich laut diesen Verschwörungstheoretikern durch die Oxidation von dem Stresshormon Adrenalin. Und diese anzweifelbare Logik dahinter, Folter erzeugt nämlich Stress.
Ne? Ach
und
was.
Und dieser erzeugt dann Adrenalin und das führt zu diesem wertvollen Adrenochrom.
Aha.
Das dann von diesen Kindern abgezapft werden kann. Und den Promis und Sternchen dieser Welt zu vermeintlich immerwährender Jugend verhilft.
Ach so.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Der Xavier Naidoo wieder. Der ist ja schon bekannt für solcherlei.
Leider ja.
Dass er da so
dann reinfällt. Dann haben wir aber ja auch noch das Pizzagate.
Das Pizzagate?
Was ich erwähnt habe, ja. Das Pizzagate ist eine berüchtigte Verschwörungstheorie, die 2016 während des US-Präsidentschaftswahlkampfs aufkam. Diese Verschwörungstheorie behauptete fälschlicherweise natürlich, dass hochrangige Mitglieder der Demokratischen Partei, darunter zum Beispiel Hillary Clinton, ein Kinderpornoring aus einer Pizzeria namens Comet Ping Pong in Washington D.C. betrieben.
Okay.
Ja. Und dann haben wir noch Deep State. Ich glaube, Deep State ist so das, was viele schon mal gehört haben.
Ich nicht. Das habe ich mich schon bei Mordlust gefragt, was das sein soll.
Also ich hatte es schon mal gehört, aber konnte da jetzt nichts Tieferes mit verbinden.
Ging es nicht deeper?
Nee, es ging nicht deeper. und Deep State bezeichnet die Vorstellung, dass es innerhalb eines Landes eine geheime, mächtige Gruppe gibt, die unabhängig von der gewählten Regierung agiert und im Verborgenen politische Entscheidungen beeinflusst.
Ah.
Also ein Staat im Staat quasi, der noch mal höherrangiger ist als die Regierung.
Ja, da könnte man jetzt drüber diskutieren, wie viel Wahrheitsgehalt da so im Einzelnen drin steckt. Oder auch nicht.
Ja, wahrscheinlich eher oder auch nicht. Dann noch kurz, ich habe ja noch die KESB erwähnt. im Zuge des Falls von Leonie. Und das ist die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde in der Schweiz und ist eine Fachstelle, die sich um den Schutz von Menschen kümmert, die ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Sei es wegen psychischer Erkrankungen, geistiger Beeinträchtigungen, Suchtproblemen oder weil sie zum Beispiel auch minderjährig sind.
Mhm.
Und es gibt auch eine Doku auf der Plattform CBC Gem. Das ist von Kanada, also eine kanadische Plattform. Mhm. Die habe ich auch im Text schon erwähnt. Das ist dieses Satan Wants You. Also man kann sich den Trailer angucken, so also mit einem deutschen Laptop, sage ich mal, einem deutschen IP-Adresse. Man kann sich auch einen Account für dieses CBC Gem machen. Ich habe es natürlich versucht, aber man darf es dann halt nicht gucken, weil es nicht außerhalb von Kanada verfügbar. Also mit einem VPN geht's bestimmt. Da habe ich jetzt aber nicht so die Ahnung von. Haben bestimmt einige von unseren Ghosties. Also der Trailer sah ganz gut aus. Also könnte eine ganz gute Doku sein. Also die geht auch um diese Michelle, die dieses Buch geschrieben hat und sowas. Ich glaube, die war 88 Minuten lang, irgendwie sowas. 80 Minuten, 85, irgendwie sowas um den Dreh. Könnte ganz interessant sein. Ich konnte es jetzt halt nicht gucken, weil ich nicht in Kanada lebe. Und auch kein VPN habe.
Sowas aber auch.
Ja, aber das war es jetzt soweit von mir.
Das war sehr interessant, die Satanic Panic. Ich habe ja jetzt was ganz anderes.
Und das ist doch gut.
Da würde ich jetzt einfach mal einsteigen.
Ja, ich bitte drum.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Stell dir vor, du gehst eine Straße entlang. Alles ist dir vertraut, denn du warst sicher schon 100-mal hier. Der Bürgersteig unter deinen Füßen, die Gesprächsfetzen der Menschen, die Geräusche der modernen Welt. Doch plötzlich verändert sich diese Welt. Die Luft wird dichter, schwerer, als würde sie auf deinen Schultern lasten. Die Geräusche um dich herum verstummen, fast so, als hätte jemand die Lautstärke der Realität heruntergedreht. Und dann fällt es dir auf, Geschäfte, die längst nicht mehr existieren, Menschen in Kleidern, die du nur noch aus alten Fotos oder Filmen kennst. Eine Kutsche rattert an dir vorbei, obwohl doch eben noch der Motorlärm moderner Autos zu hören war. Dein Herz schlägt schneller, alles wirkt surreal. Die Gerüche, die Pflastersteine, auf denen du stehst, das Murmeln der Stimme von Menschen aus einer anderen Epoche. Du hast gefühlt, wie du in eine andere Zeit hinübergezogen wurdest. Doch genauso plötzlich, wie es begann, endet es auch. Ein Schwindel ergreift dich, als hätte jemand einen Vorhang zur Seite gerissen und dahinter ist ein Abgrund zum Vorschein gekommen. Du blinzelst und die Kutsche ist verschwunden. Die alten Häuser sind den modernen, dir bekannten Fassaden gewichen. Die Stimmen, die eben noch aus einer fremden Zeit zu stammen schienen, sind wieder das alltägliche Stimmengewirr unserer Gegenwart. Und du stehst da, an genau derselben Stelle. Die Zeit hat dich zurückgeworfen, ohne Erklärung, ohne Spur. Was war das? Ein Traum? Eine Halluzination? Oder bist du für einen kurzen Augenblick durch einen Riss in der Zeit gefallen, in das, was man einen Timeslip nennt? Es ist der 10. August 1901. Ein heißer Sommertag in Versailles, Frankreich. Zwei englische Frauen, Charlotte Moberly, Rektorin eines Colleges in Oxford, und ihre Stellvertreterin Eleanor Jourdain beschließen, die berühmten Gärten von Versailles zu besuchen. Ihr Ziel ist das Petit Trianon, das kleine Lustschloss, das einst Marie Antoinette gehörte. Auf dem Weg dahin verlieren die zwei Frauen etwas die Orientierung und nehmen nicht den üblichen Weg zu dem Gebäude. Sie spazieren durch die Alleen, lachen, plaudern. Alles wirkt normal. Doch dann verändert sich die Welt auf einmal. Die Sonne brennt noch immer, doch plötzlich legt sich eine Schwere in die Luft. Das Zwitschern der Vögel verstummt. Ein seltsames Schweigen breitet sich aus, fast so, als hätte jemand einen Schleier über die Natur gelegt. Charlotte und Eleanor blicken sich verwirrt an und sehen Gestalten, Männer, die merkwürdig aus der Zeit gefallen scheinen, grüne Jacketts, Dreispitzhüte, ihre Gesichter hart und seltsam starr, als wären sie aus Wachs. Sie stehen einfach da, beobachten, ohne jede Regung. Die beiden Frauen beschleunigen ihre Schritte, wollen den richtigen Weg finden. Doch anstatt des vertrauten Schlossweges öffnet sich ihnen eine Szene, die nicht ins Jahr 1901 passt. Auf einer Wiese sitzt eine Frau. Ihr Kleid ist altmodisch, aus hellem Stoff, mit feinen Rüschen. Sie trägt einen breitkrempigen Strohhut und scheint zu zeichnen, völlig vertieft in ihre Tätigkeit. Charlotte Moberly bleibt wie erstarrt stehen. Später ist sie überzeugt, sie habe niemanden Geringeres als Marie Antoinette gesehen, die unglückliche Königin, die hier einst Zuflucht suchte, bevor die Revolution ihr Leben forderte. Die Zeit scheint für einen Moment stillzustehen, die Atmosphäre ist unheimlich dicht, fast bedrohlich. Und dann, plötzlich, ändert sich alles wieder. Eine Gruppe ganz normaler Menschen tritt in den Garten, andere Touristen, so wie sie. Die seltsamen Gestalten, die Frau mit dem Strohhut, verschwunden. Das Zwitschern der Vögel kehrt zurück, alles ist wieder wie zuvor. Verwirrt und tief beunruhigt verlassen Charlotte und Eleanor Versailles. Erst Tage später gestehen sie einander, was sie gesehen haben. Und noch Jahre danach sind sie überzeugt, dass sie nicht einer Täuschung zum Opfer gefallen sind, sondern durch einen Riss in der Zeit blickten. 1911 veröffentlichen sie ihre Erlebnisse in dem Buch An Adventure. Es schlägt hohe Wellen, denn die beiden Frauen sind keine Phantasten. Sie sind gebildete Akademikerinnen, ernsthafte Persönlichkeiten. Und doch behaupten sie, in Versailles mitten in die Zeit des 18. Jahrhunderts gefallen zu sein. Bis heute wird ihr Erlebnis diskutiert. War es eine Halluzination, ausgelöst durch Hitze und Erschöpfung? Eine historische Kostümveranstaltung, die sie falsch deuteten? Oder eine Projektion ihrer eigenen Vorstellungskraft? Oder haben Charlotte und Eleanor an jenem Sommertag tatsächlich den Schleier der Zeit durchdrungen und für wenige Minuten Seite an Seite mit den Schatten der Vergangenheit gewandelt? Hoch über Schottland kämpft ein Mann mit seiner Maschine gegen den Sturm. Sein Name? Victor Goddard. Ein erfahrener Pilot der Royal Air Force, später ein Luftmarschall, geachtet, diszipliniert, rational. An diesem Tag im Jahr 1935 aber soll er etwas erleben, das sein Leben für immer verändert. Die Wolken sind schwarz, der Regen prasselt auf die Tragflächen. Goddard ringt mit der Steuerung, als der Sturm ihn über einen Ort treibt, den er gut kennt. Den Flugplatz Drem nahe Edinburgh. Er weiß, dieser Flugplatz ist längst aufgegeben, verfallen, verwildert. Und genau so sieht er ihn im ersten Moment auch. Zerbrochene Dächer, Gras, das durch die Risse der Startbahn wächst. Ein Ort, den die Zeit längst verschluckt hat. Doch dann scheint sich die Realität zu verzerren. Mitten im tosenden Sturm wird das Bild klar und der verlassene Flugplatz lebt. Goddard starrt ungläubig nach unten. Auf den Startbahnen rollen 4 Flugzeuge, doch sie sind nicht silbern, nicht grau, wie er es kennt. Sie sind leuchtend gelb gestrichen, eine Farbe, die die RAF damals nicht verwendet. Rund um die Maschinen arbeiten Mechaniker in blauen Overalls. Auch das ist Goddard fremd, denn im Jahr 1935 tragen RAF-Bodenmannschaften braune Uniformen. Die Gebäude wirken neu, gepflegt, voller Betrieb. Der Flugplatz ist kein stillgelegtes Relikt, sondern ein Zentrum der Aktivität. Und so plötzlich, wie es begonnen hat, ist es auch vorbei. Der Sturm reißt Goddard fort, die Vision verschwindet. Unter ihm liegt wieder der verlassene Flugplatz, grau, zerfallen und von der Natur überwuchert. Goddard ist verwirrt. Doch er fliegt weiter, bringt die Maschine heil nach Edinburgh. Jahre später, während des Zweiten Weltkriegs, kehrt die Erinnerung an diesen Flug mit voller Wucht zurück. Denn die Details, die er damals sah, sie sind Wirklichkeit geworden. RAF-Trainingsflugzeuge sind nun gelb gestrichen, Mechaniker tragen blaue Overalls. Und der Flugplatz Drem ist reaktiviert, modernisiert und voller Betrieb. Victor Goddard ist überzeugt, er hat 35 einen Blick in die Zukunft werfen dürfen. War es eine Halluzination, ein Streich des Gehirns im Chaos des Sturms? Oder öffnete sich in jener Nacht tatsächlich ein Fenster, ein Timeslip, durch den Goddard für einen Augenblick die kommenden Jahre sehen konnte? Bis zu seinem Tod im Jahr 1987 blieb er bei seiner Geschichte und schwor auf deren Wahrheit. Und so bleibt der Fall von Drem einer der unheimlichsten und rätselhaftesten Timeslips überhaupt. Nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Es ist der Sommer 1979. Zwei britische Ehepaare, die Gisbys und die Simpsons, sind mit dem Auto unterwegs durch Frankreich. Ihr Ziel ist Spanien. Doch nach einem langen Tag auf der Straße sehen sie sich nun nach einem Bett für die Nacht. Die Sonne senkt sich, die Felder leuchten im Abendlicht. Und endlich taucht ein Ort der Einkehr auf. Ein kleines, unscheinbares Hotel am Straßenrand. Schon beim Betreten spüren sie, dass dieses Haus irgendwie seltsam anders ist. Die Wände sind dick, die Möbel schlicht, altmodisch, fast wie aus einem anderen Jahrhundert. Auch die Angestellten tragen seltsam antiquiert wirkende Uniformen, weite Jacken, Knöpfe aus Messing, lange Röcke. Selbst die Gäste wirken aus der Zeit gefallen. Männer in Anzügen, Frauen mit Kleidern, wie sie längst nicht mehr modern sind. Doch trotzdem wirkt alles friedlich und gemütlich. Die beiden Paare bekommen ein Abendessen, einfach, aber gut. Sie schießen noch ein paar Fotos von sich und dem Hotel, bevor sie am nächsten Morgen bezahlen. Der Preis? Unerhört günstig für das Jahr 1979. Die Gispies und Simpsons bedanken sich und fahren weiter, mit dem Gedanken, was dies doch für ein merkwürdig nostalgischer Ort war. Wochen später, auf der Rückreise, beschließen sie erneut dort zu übernachten, auch wegen den unglaublich günstigen Preisen. Sie fahren denselben Weg zurück, den sie gekommen waren, achten auf die Abzweigungen, die Dörfer, die Landmarken. Doch dort, wo das Hotel stehen sollte, ist nichts. Kein Haus, kein Schild, kein Gasthof, nur eine leere Stelle am Straßenrand. Verblüfft fragen sie in der Umgebung nach, doch niemand kennt ein solches Hotel, niemand hat je davon gehört und die Fotos, die sie aufgenommen haben wollen, sie sind allesamt verwackelt, unbrauchbar und wie verschleiert. Was haben die Gispies und die Simpsons damals erlebt? War es ein Gasthof, der später einfach abgerissen wurde? Aber dann hätten doch Einwohner von dem Ort gewusst. Vielleicht ein Missverständnis oder eine Verwechslung. Möglicherweise waren sie doch am falschen Platz angehalten. Oder war es ein Blick in die Vergangenheit, ein Haus, das längst verschwunden war und das für eine Nacht noch einmal auf dieser Welt existierte? Bis heute ist die Frage offen, doch für die beiden Paare war es klar, dass sie sich ihr Erlebnis nicht eingebildet hatten. Ob Versailles, der RAF-Pilot oder das französische Hotel, alle diese Geschichten tragen dieselben Züge. Ein vertrauter Ort verwandelt sich, die Welt verändert sich für eine bestimmte Zeit und lässt die Betroffenen ratlos zurück. Kritiker sprechen von Halluzinationen, Erinnerungstäuschungen, Déjà-vus. Doch die Betroffenen selbst sind überzeugt, dass sie das Unmögliche gesehen haben. Möglicherweise lassen sich diese Geschichten alle rational erklären. Möglicherweise haben Kritiker zu Recht Zweifel daran, dass es so etwas wie Timeslips wirklich geben kann. Vielleicht aber ist die Zeit kein unzerstörbarer Fluss, sondern ein fragiles Gewebe. Und manchmal öffnen sich darin winzige Risse. Gerade so groß, dass ein Mensch hindurchfallen kann. Und dann findet man sich wieder in einer Welt, die längst vergangen ist. Oder noch gar nicht geschehen.
Dankeschön.
Bitteschön.
Ja, auch ein super interessantes Thema, muss ich sagen.
Ja, also ich meine, Zeitreisen, auch wenn es jetzt winzige sind, ne, Time Slips nun mal, so Snippets quasi. Mhm. Aber Zeitreisen sind ja sehr, beschäftigen die Menschen ja schon seit ewigen Zeiten.
Das ist wohl wahr.
Es gibt so viele Filme, Bücher, Filme, die auf Büchern basieren, Dokus. Und dann mich, die davon überhaupt keine Ahnung hat, weil Quantenphysik und so für mich ein, ja, es könnte auch chinesisch sein.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich genauso.
Same.
Aber natürlich, also ich meine, ich mag das schon irgendwie glauben, dass es sowas gibt.
Ja, schon. Ne? Also ich sag mal, so Déjà-vus, ich glaube, das kennen super viele Menschen.
Ja, also ich hatte auch schon Déjà-vus.
Ich hatte erst jetzt die Tage eins.
Ich hatte auch neulich irgendwann vor ein paar Wochen.
Ich glaube, letzten Freitag hatte ich eins.
Ja?
Beim Abholen von Aria. Also wirklich so dieses, da ist so eine Bank, so eine kleine Sitzgruppe gegenüber auf der anderen Straßenseite. Ne? Und dann setzen wir uns eigentlich freitags dann immer dahin, wenn das Wetter gut ist, ne? Mit den anderen, die da sind. Aber so genau diese Kombination, ne? Mit die eine Mama saß neben mir, mit dem, was dann auf dem Tisch lag und mit dem, was ihr anderes Kind getan. Also genau das, ich saß und dachte so, hä? Das ist doch genau so. Also wirklich ganz exakt so.
Ja.
Ne? Und es hat man, oder habe ich immer wieder mal, und da weiß ich auch nicht, da gibt es bestimmt auch irgendeine logische Erklärung für, aber
vielleicht hat das Gehirn die eine Hälfte zu schnell gedacht, die andere zu langsam und deswegen überschneidet sich das irgendwie.
Ja, keine Ahnung.
Also ich weiß auch nicht, was so dieser genaue Hintergrund von Déjà-vus ist. Fakt ist, ich hatte auch schon Déjà-vus. Mhm. Und jedes Mal denkt man sich, hä?
Mhm. Ne, wie, das hast du doch schon mal erlebt.
Genau, das hast du doch schon mal erlebt.
Exakt in dieser Reihenfolge, Kombination,
ja, genau.
Und mit dem, was gesagt wird. Und
total plötzlich so merkwürdig.
Ja.
Aber ja, es gibt natürlich auch Erklärungsversuche. Ne? Und die sind auch nicht wirklich weit hergeholt tatsächlich.
Okay.
Ne? Also das, ich kann mir schon vorstellen, dass ich durchaus, also gerade bei diesem Thema Timeslips, dass man da wirklich gut filtern und sondieren muss. Ne? Weil ich denke mir schon, dass das absolut prädestiniert dafür ist, dass Leute sich was einbilden oder ausdenken oder was geträumt oder eine Erinnerung vertauscht haben oder was. Ne? Also es gibt hier auch verschiedene Ansätze. Also wenn wir mal auf die psychologische Ebene gucken, eben die Halluzinationen und veränderte Bewusstseinszustände, Stress, Müdigkeit, Hitze, Sauerstoffmangel oder eben ein Sturmflug, der ja Adrenalin hervorruft, wie eben bei Goddard, ne? Die können zu Wahrnehmungsstörungen führen, ne? Und dementsprechend versucht das Gehirn hier irgendwie die Situation milder zu machen, als sie ist, ja. Zum Beispiel. Ne? Oder es interpretiert einfach die Sinneseindrücke falsch in dem Moment, weil es vielleicht auf ja, eben in einer Ausnahmesituation ist. Ne? Dann wirkt die Welt auf einmal fremd oder eben, als wärst du in einer anderen Zeit.
Ja.
Zukunft, Gegenwart, aber Vergangenheit. Ne?
Aber ist das denn das, was der Goddard gesehen hat? Das war ja jetzt ein Blick in die Zukunft. Sah das denn dann später da auch so aus?
Ja, ja. Er hat das,
also es sah, ja, sah wirklich, ne, irgendwann
also
so
er
aus.
Hat ja, ja, er hat ja gesehen, ob die Gebäude jetzt genauso standen, weiß ich nicht. Ne? Darauf wird nicht eingegangen. Aber er hat ja, wo er da drüber geflogen ist im Sturm, hat sich ja alles gelichtet auf einmal. Und er hat gelbe Flugzeuge gesehen, er hat Bodenmannschaften in blauen
aber
Overalls
das
gesehen.
Aber das war auch wirklich später,
genau.
So.
Ja, ja, genau, okay. Das hatte ich ja auch gesagt. Ne? Also ich glaube, er ist dann so irgendwann im Zweiten Weltkrieg, 43 oder so, also das muss dann so, was hatte ich gesagt, wann der da war?
Ach so, das hat
35, ja. Genau. Und im Zweiten Weltkrieg, also Minimum acht Jahre. 3 Jahre, 4 Jahre später, aber vielleicht auch mittendrin, wer weiß, also vielleicht auch schon in den 1940ern, ist er wieder da lang geflogen oder musste dahin fliegen oder da drüber fliegen. Und da war dieser Flugplatz eben aktiv. Die Männer in blauen Overalls waren da, die Flugzeuge waren gelb gestrichen.
Ja.
Und der ganze Flugplatz war eben, ja, gesäubert, ordentlich. Ne? Und das war also schon ein Blick in die Zukunft. Und das wiederum finde ich schon ein Stück weg glaubwürdiger, weil solche Dinge kann man sich ja dann eher selten ausdenken. Also das
stimmt. Das, ne? Fällt natürlich schwer,
das wäre
vorauszusagen, welche Farben die tragen werden, wie die Flugzeuge aussehen werden. Das ist natürlich einfacher, was aus der Vergangenheit zu faken, sag ich mal.
Ja.
Wo man weiß,
wie es war.
Wie es war. Ne? Ne? Wie die Leute, was die für Kleidung trugen und sowas.
Ne? Ja. Es gibt noch, um die psychologischen Erklärungen hier so ein bisschen zu komplementieren, die Déjà-vus, die Erinnerungstäuschungen, ne, über die wir auch gerade gesprochen haben. Und ja, es ist einfach so, dass dann viele Timeslip-Berichte eben wie so verstärkte Déjà-vus, also nochmal stärker, so dass du wirklich denkst, du siehst halt auch gerade irgendwas.
Ja.
Wobei ich auch denke, naja, ein Déjà-vu ist aber ja eher etwas, wo man denkt, man hat das schon mal erlebt.
Genau, das ist ja nochmal was anderes.
Ich stehe hier und weiß nicht, wo ich bin und was das hier soll.
Ja.
Ne, so das ist für mich dann eher weniger ein Déjà-vu, aber so kann es natürlich sein, wenn jetzt jemand sagt, er hätte einen Timeslip und in seiner eigenen Vergangenheit, ne, so dass, dass der irgendwo im Garten steht und plötzlich denkt, er ist wieder ein Kind und spielt mit dem Ball oder so.
Ja.
Ne, das würde ich dann auch vielleicht unter einem Déjà-vu abstempeln, wenn man so möchte. Ne?
Ja.
Und dann gibt es die sogenannte Konfabulation. Das heißt, Menschen neigen dazu, Erinnerungslücken unbewusst zu füllen. Und dann eben, wenn Wochen vergangen sind, Monate oder vielleicht sogar Jahre, dann wird jedes Mal diese Erinnerung mit noch weiteren oder anderen Erlebnissen ausgeschmückt. Also das kennt man vielleicht ja sogar selber, ne? Dass man je länger es weg ist, also je länger
zeitlich
es weg ist von der Zeit oder von dem Zeitpunkt, wo du es erlebt hast, dass du vielleicht doch nicht mehr ganz so genau weißt, was passiert ist. Und dann kommt dein Gehirn, springt ein und sagt, guck mal, Da war doch bestimmt, weiß ich nicht.
Naja, das ist ja so wie, wenn ich ganz oft sage, so eine bestimmte Erinnerung, die ich habe an meinen Kindergarten-Ehemann. Mhm. Ne, und wie wir über unsere Flitterwochen reden. Und ich meine, also in meiner Erinnerung ist das, dass ich Mama das erzähle, während wir im Kindergarten, während sie mich zur Gruppe morgens bringt.
Ja.
Und ich meine, diese Erinnerung ist das. Mama hat mir dann schon mal erzählt, nee, Spatz, so war das aber nicht. Das hast du mir erzählt oder habt ihr mir erzählt, als ich euch zum Schwimmunterricht gefahren habe oder irgendwie
ja,
sowas.
Krass.
Ne?
Ja.
Ich meine, kann auch eine andere Erinnerung sein, aber sowas, ne, wo dann die Eltern manchmal sagen, das, was du da erzählst, stimmt jetzt auch nicht so ganz.
Ja, genau. So. Ne? Aber so ist das halt. Ne? Das Gehirn neigt dazu, diese lückenhafte Erinnerung dann auf jeden Fall wieder nicht lückenhaft zu machen und dann füllt es halt irgendwas ein. Und das kann natürlich vielleicht auch zu sowas führen. Ne? Ja. Also es ist zum Beispiel auch belegt, dass bei Charlotte Mobley und Eleanor Jardin, die beiden Frauen in Versailles, man kann quasi aufzeigen, dass die frühen Notizen sehr viel nüchterer beschrieben waren als dann später das Buch.
Ah, okay.
Ne? Was dann 10 Jahre später geschrieben wurde. Also ne, natürlich, du willst ein Buch verkaufen, du willst eine Geschichte verkaufen, also schmückst du natürlich was aus.
Ja, klar.
Ja, also weiß ich nicht. Macht man, glaube ich, einfach auch automatisch, wenn man natürlich auch irgendwo eine spannende Geschichte erzählen will und nicht einfach nur, so ist es gewesen, lies oder stirb so ungefähr, ne? Wenn du es langweilig findest, dann kauf's halt nicht, ne?
Genau.
So. Aber es gibt natürlich auch Wahrnehmungsfehler und die Umgebung spielt auch mit rein. Das sind weitere Erklärungsversuche. Optische Täuschungen und Fehldeutungen dieser. Also das Licht, das Wetter, bauliche Eigenheiten von irgendwelchen Gebäuden können halt auch dazu führen, dass die Szene an sich verfremdet wird.
Mhm.
Und ein altes Gebäude zum Beispiel, wenn du es im Dämmerlicht siehst, einfach weil die Lichtverhältnisse anders sind, könnte es, ja, ich sag mal, aus der Vergangenheit wirken. Dann siehst du es vielleicht ein bisschen wie so ein Sepia-Bild.
Ja.
Ne? Nur weil das Licht ein bisschen anders ist. Weil plötzlich die Sonne, ich meine, wenn sie einmal anfängt unterzugehen, ist es ja relativ schnell, dass das Licht sich in wenigen Minuten verändern kann.
Das stimmt.
Und dann achtest du einfach mal nicht drauf, dann guckst du irgendwo hin, guckst wieder dahin und denkst, boah, was ist das denn? Das Gebäude sieht ja komplett anders aus, weil die Schatten anders geworfen werden, weil eben dieses Licht vielleicht wie Sepia wirkt, ne, und sowas. Das kann durchaus mit da reinfallen, genauso wie historische Reenactments und Kostümfeste. Ne? Also du stoppelst über so ein Kostümfest und Versailles ist dafür bekannt, dass da regelmäßig Renaissancefeste gefeiert werden. Leute, die das voll feiern, die Kleidung, die Fashion und die sind ständig da. Und dann ist natürlich auch der ganze Park voll mit diesen Menschen. Und wenn du dann davon nichts weißt und dann läufst du so durch diesen Garten und plötzlich laufen da ganz viele Leute, die wirklich aussehen, als kommen sie aus 1798 oder so.
Ja, klar. Da kann dein Gehirn manchmal schon vielleicht nicht mitkommen.
Dann denkst du dir so, hä? Was ist hier los? Ne? So, was passiert hier? Und wenn dann vielleicht wirklich irgendwie die Luft noch schwül und drückend ist und so, ne? Wer weiß das schon? Es gibt tatsächlich auch noch neurologische Ansätze, medizinische Erklärungen. Also es gibt wohl eine sogenannte Temporallappenepilepsie und die bedingt durchaus Anfälle, die sehr realistische Visionen und auch eine veränderte Zeitempfindung bedingen kann.
Okay.
Die rufen dann quasi hervor, dass du das Gefühl einer anderen Realität hast.
Mhm.
Also das könnte auch passieren und eben die Dissoziation, schwieriges Wort, in Stress- und Angstsituationen wird das Gehirn eben so tätig, dass es die Umgebung entfremdet wahrnimmt und sich quasi abkapselt, damit es die Eindrücke, die es gerade nicht aufnehmen will, auch nicht aufnimmt.
Es ist schon krass, was so unser Gehirn kann.
Ja, voll, voll.
Und das was du halt krass. Aber auch nicht, also was es von selber macht, ne, was du nicht steuern kannst.
Ja.
Du hast so ein Ding in deinem Kopf. was einfach sagt, nee, das,
nö,
das
jetzt
ist
nicht. Jetzt,
das ist gerade zu, sag mal, das kann ja auch durchaus positiv sein, wenn es wirklich verstörende, traumatische Sachen sind,
ja, ja,
dass er sagt, natürlich, nee, damit kannst du nicht umgehen, wir kappen das jetzt hier. Und ersetzen Schwarze das vielleicht Balken mit anderen Erinnerungen oder ja, du erinnerst ja dich einfach gar nicht.
Aber genauso, ja, wie du gesagt hast, umgekehrt, dass dir, wenn dir jemand nur lang genug erzählt, dass du irgendwelchen Opferritualen beigewohnt hast,
ja,
dass du dann dich daran erinnerst, mhm, du wärst an irgendwelchen blutigen Ritualen beteiligt,
ja,
gewesen.
Ja,
das was ist, ja gar nicht so ist.
Nee, aber das ist ja auch ganz oft in Polizeiverhören, das wird ja ganz
die
oft
Suggestivfragen.
Diese Suggestivfragen. Mhm. Und dann haben diese Verdächtigen oder Zeugen, die dann erst Verdächtige werden,
mhm,
Schlafmangel und die wollen, das geht dann Stunden über Stunden.
Und die wollen einfach nur, dass fertig wird.
Die wollen einfach nur aus dieser, mhm, Situation raus und dann denkst du irgendwann wirklich, dass du das gemacht hast, was die dir vorwerfen, weil die auch so fragen und die ganze Zeit auf dich einreden und sowas,
ja,
und du dann einfach nur da raus willst und irgendwann wirklich denkst, okay, habe ich das vielleicht doch gemacht?
Ja.
Ich und erinnere das, mich einfach nur nicht.
Ja, jetzt mal, ne? Und das ist ja, das fängt ja schon im Alltag an.
Ja.
Ne? Also so, wenn ich mit Micha rede und der fragt mich irgendwie, keine Ahnung, wo liegt die Brille oder wo ist das und das? Und ich sage, keine Ahnung, ich habe es nicht weggetan. Mhm. Und er sagt, doch, ich habe es nämlich nicht weggetan. Und ich bin dann so, hä? Mhm. Moment. Ich bin mir meistens sicher, also wirklich sicher, dass ich es nicht weggetan habe. Aber ich fange an zu zweifeln. Ne?
Ja,
ich fange dann wirklich, oft, ich denke mir dann wirklich, habe ich es doch weggelegt?
Mhm.
Habe ich es irgendwo hingetan und jetzt finden wir es nicht wieder? Ne?
Ja.
Du zweifelst ja sofort, also ich weiß ich nicht, ob das jeder so ist, aber ich zweifle dann fast sofort an mir und frage mich erstmal, okay, vielleicht hat er recht, habe ich das irgendwo hingetan? Ich bin aber auch dann trotzdem sehr bedacht darauf, meinen Standpunkt klar zu machen und zu sagen, nein, ich habe es nicht weggetan.
Ja.
Aber gut. Ne, das sind schon die kleinen Sachen und
eben,
so kannst du ja schon dein Gehirn quasi zum Zweifeln bringen.
Ja.
Also schon krass, muss ich sagen. Also das Gehirn an sich. Ne?
Definitiv.
Ja, also wie gesagt, Timeslips in die Vergangenheit sind daher auch deutlich öfter gemeldet,
klar,
berichtet.
Ja.
Die sind halt auch einfach leichter visuell erkennbar, weil du weißt, du siehst etwas, das gehört nicht jetzt hierher.
Mhm.
Ja? Die Fassaden von alten Gebäuden oder eben
altertümliche
Kutschen,
Kleidung.
Altertümliche Kleidung. Ne? Dein Gehirn weiß dann sofort, hier stimmt was nicht. Das ist nicht so ganz richtig hier. Das sollte eigentlich so doch gar nicht sein.
Ja.
Und dadurch ist es aber möglicherweise auch leichter zu faken.
Mhm.
Ne? Und Timeslips in die Zukunft sind ziemlich selten und dafür halt auch irgendwie umso faszinierender, finde ich.
Ja.
Weil die kannst du halt nicht sofort einordnen. Du kannst nicht sofort einordnen, was du da siehst. Weil je nachdem, wie weit du in die Zukunft gehst, weißt du ja gar nicht, was du da siehst und wen und vielleicht, was das für Klamotten sind, eben wie diese blauen Overalls, die
ja,
der Goddard gesehen hat. Und du kannst es halt nicht direkt einordnen und sortieren und weißt daher erstmal, glaube ich, nicht so richtig, was passiert ist, bis du vielleicht durch Zufall irgendwann erfährst, was das war, weil es dir passiert.
Ja.
Nochmal. Aber in echt diesmal. Es wirkt für mich einfach ein bisschen glaubwürdiger, wobei das natürlich auch wieder Zufall sein kann. Ne?
Ja, das ist.
Dann ist aber die Frage, wie viele Zufälle in einer Version willst du haben? Ne? Einen aktiven Flugplatz, alles ist wieder sauber und ordentlich, Menschen in blauen Overalls und Flugzeuge, die gelb gestrichen sind oder lackiert sind, anstatt eben grau, silber.
Ja.
Und drei visuelle, drei Visionen oder drei Indizien und die treffen dann alle zu,
ja,
Jahre
schon
später. Und das ist halt, deswegen, es gibt auch nicht wirklich sonderlich viele Berichte über Zukunfts-Timeslips. Ich meine, es gab sehr viel mehr, was ich hätte schreiben können, sehr viel viele weitere Geschichten. Also wenn man das auch googelt, findet man eigentlich ziemlich schnell irgendwelche Berichte. Ich habe natürlich auch geguckt, ob es Berichte aus der heutigen Zeit gibt, also wirklich so, ich sag mal,
ja,
Nullerjahre bis jetzt. Gibt es natürlich, aber diese Stories sind halt auch meistens nicht so offiziell. Die findest du dann auf Reddit, auf
okay,
Facebook, auf irgendwelchen Mystery-Foren. Als kleines Beispiel, in den USA 2015, da wurde von einem Vorfall berichtet, wo dokumentiert wurde, dass eine Person nach einem Ausflug nach Hause zurückkehrt und dann feststellt, dass ihre digitale Uhrzeit auf dem Smartphone und den Küchengeräten korrekt ist, aber die Armbanduhr exakt die Zeit anzeigt, zu der sie das Haus verlassen hatte.
Okay.
Ja, als ob quasi für die Armbanduhr die Zeit eine Stunde stillgestanden hätte oder so. Ja, könnte die Batterie leer gewesen sein?
Ja.
Möglich. Ne? So, also das Zufall, dass es vielleicht genau dann in dem Moment passiert ist, als die Person das Haus verlassen hat. Ich fand das sehr vage.
Ja, also das hat für mich jetzt auch ehrlich gesagt jetzt nichts mit so einem Timeslip zu tun.
Nee,
also,
eben.
Da würde ich jetzt wirklich fast einfach darauf wetten, dass die Uhr einfach stehen geblieben ist.
Ich auch. Und andere Vorfälle, die mir jetzt so angezeigt wurden auf die Schnelle, waren halt sehr ähnlicher Natur, wo du echt dann so ein müdes Lächeln und ein Nicken übrig hast und sagst, okay, ne?
Wir lassen dich
alles klar, deine Uhr ist stehen geblieben.
Ja, okay, ja.
Ja, und dann wollte ich halt noch wissen, ob es irgendwie eine kleine inoffizielle, weil offiziell gibt's quasi nichts über sowas, ne? Aber inoffizielle Hotspots für Timeslips, ja. Und wieder sind wir hier in Großbritannien ganz groß dabei.
Ach, komisch.
Interessant.
Lass mich raten, an Steinkreisen.
Craignadune, Stonehenge. Nein, also da habe ich jetzt natürlich nicht geguckt, wo die dann nochmal in dem Land irgendwie gemeldet wurden. Das habe ich nicht gesehen. Es ist natürlich nicht so weit hergeholt. Ich könnte mir auch vorstellen, nach Craignadune zu fahren, den Stein zu berühren und zu sagen, ach, oh, guck mal, Jamie, da war ich plötzlich hallo. Bei Jamie Fraser. So ein Zufall.
Ach, blöd.
Bin ganz sicher, dass ich den gesehen habe. dicht gefolgt ist Großbritannien von Frankreich.
Mhm.
Also ich denke einfach auch, dass es vielleicht da Hotspots gibt, weil das natürlich auch sehr geschichtslastige Flecken sind. Wobei die USA ist auch geschichtslastig, aber ich sag mal so groß.
Nicht so wie Europa.
Ja, irgendwo. Ne? Also Europa war früher da, sagen wir mal so, war früher erschlossen. Ne, weil wenn wir davon ausgehen, Christoph Kolumbus hat nun mal erst 1492 Amerika gefunden, ja, da wohnten natürlich die Natives schon da,
ja.
Aber inwieweit deren Geschichte und Folklore weitergeht und auch inwiefern das so geschichtsträchtig mit Kriegen und so ist, das wissen wir ja eigentlich gar nicht oder kaum.
Aber ich sag mal, die USA als solches, so wie sie als USA besteht und nicht das, was vorher auch mit den Natives war, ist halt nun mal ein sehr junges Land im Vergleich zu europäischen Ländern, die jetzt nicht
ganz
wo natürlich einfach viel mehr Historie hinterliegt.
Ich würde sagen, wir sind die Seniorenländer hier in Europa. Also verglichen mit der USA.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Die USA steht aber an dritter Stelle auf diesem Hotspot-Ranking.
Ah, ja.
Und dann haben wir noch Kanada und Australien, die sich eigentlich so ein bisschen die Waage halten. Aber es wurde schon darauf hingewiesen, dass da viel Nachahmer sind. Ja? Copycats, die auch einen Slice von dem Kuchen haben wollen. So, ne?
Von diesem famosen Kuchen.
Von diesem absolut berühmten famosen Kuchen Timeslip.
Ja.
Ja, und das war's von mir zu Timeslips. Ich hoffe, ihr fandet die Geschichte interessant oder die Geschichten
also
interessant.
Ich schon.
Ich auch. Ich fand's auch interessant.
Das war die Hauptsache.
Ja, und wer es nicht interessant fand, wird wahrscheinlich eh abgeschaltet haben.
Deswegen. Wahrscheinlich.
Zu Recht, alles gut.
Ja.
Jeder, wie er will. Merken wir uns, aber gut. Wir können euch alle verfolgen. Wir wissen, wer wann wo hört.
So, ich würde sagen,
natürlich
wir gehen dann jetzt zum Abschluss der Folge, würde ich nur sagen.
Keine Angst. Wir können niemanden verfolgen.
Ja, Abschluss der Folge,
ja.
ne?
Ja,
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Noch was Schönes zum Schluss.
Und heute starte ich mit meiner Empfehlung und ich möchte euch ein Buch empfehlen. Du könntest eventuell schon erraten, welches ich heute empfehlen werde.
Lass mich mal scharf nachdenken.
Und zwar das Buch Dry von Neil und Jared Schusterman. Das sind Vater und Sohn, die dieses Buch geschrieben haben. Und in Dry, das spielt in hauptsächlich Kalifornien, geht es darum, was passiert, wenn das Wasser ausbleibt.
Nicht unbedingt die besten Voraussetzungen
fürs
Überleben.
Also es gibt ja schon viele Bücher darüber, was passiert, wenn der Strom wegbleibt.
Mhm.
Ne? Aber ja, was passiert, wenn das Wasser wegbleibt? So. Ja, und da geht es hauptsächlich, also Alyssa ist eine der Protagonistinnen in diesem Buch. Sie ist 16 und ihr Bruder Garrett ist, ich glaube, 10 oder 11.
Mhm.
Ja, und plötzlich, Alyssa will sich halt was aus dem Wasserhahn zu trinken holen oder den Napf vom Hund auffüllen, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Ja, und es kommt aber nichts mehr.
Hm.
So, und so geht es dann halt los, das Wasser bleibt aus, nirgendwo kommt was. Ja, und dann beginnt diese Lage, ja, ich sag mal, zu eskalieren. Mhm. Sie wird aber auch noch nicht so richtig vom Katastrophenschutz zum Beispiel ernst genommen, weil zeitgleich gab es auch noch einen Hurricane in einer anderen Gegend, was halt priorisiert wird, auch von den Medien und sowas. Also niemand kriegt so richtig mit, dass da was ist, weil es gibt natürlich auch keine spektakulären Bilder, die man zeigen kann, weil es passiert ja in dem Sinne nichts.
Ja.
Ne? Und irgendwann leiten die dann doch mal ein paar Maßnahmen ein. Die wollen zum Beispiel am Meer so Wasseraufbereitungsanlagen installieren, dass halt aus dem Salzwasser Süßwasser gemacht wird. Die Eltern von den beiden gehen dahin. Sie kommen aber nicht wieder.
Hä?
Ja, sie wissen nicht, was passiert. Sie kriegen die nicht erreicht. Sie kommen halt einfach nicht wieder. Und dann stehen die beiden halt da.
Boah, das klingt jetzt schon so spannend. Ja, ich muss das unbedingt lesen.
Die haben in der Siedlung, wo die wohnen, halt auch so Nachbarn, die die halt bisher immer so ein bisschen als Weirdos, sag ich mal, abgetan haben. Halt so Prepper.
Ne? Ach, also die Prepper.
Perfekt vorbereitet sind und alles.
Die freuen sich und sagen, ja, wir hatten immer recht.
So in etwa. Und der Sohn von denen, der ist halt auch 16, der ist in Alyssas Alter, der Carlton. Und ja, der versucht denen dann erstmal so ein bisschen zu helfen, ne, mit so, ich sag mal, Praxistipps, ne, was man so machen kann, wie man Wasser gewinnen kann und sowas. Ja, und irgendwann eskaliert aber auch in dieser kleinen Nachbarschaft die Lage und die müssen weg. Die wollen in diesen Fluchtbunker von dieser Familie, den die sich weiter weg aufgebaut haben für den Notfall.
Ja.
Ja, und dann geht, es eskaliert aber halt immer wieder. Die treffen andere sogenannte Wasserzombies. Na, klar, du dehydrierst und hast irgendwann nur noch Wasser im Kopf. Ne?
Ja.
Und, ja.
Oh mein Gott, und das klingt wirklich gut.
Es ist so, obwohl das halt so junge Protagonisten sind, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig, wenn man halt schon sehr viel älter ist als die Protagonisten.
Ja.
Fand ich es in diesem Fall gar nicht. Es war sehr gut geschrieben und wirklich diese letzten 50, 60 Seiten, die waren für mich persönlich so krass emotional. Ich habe fast die ganze Zeit nur geheult.
Oh Gott.
Aber weil es so auch so gut geschrieben war einfach, ne? Und du richtig mitgefühlt hast und ja, also mega.
Ja, bringst mir halt mal mit, ne?
Ja, mache ich. Deswegen, also Dry.
Jetzt hast du mich so heiß gemacht, dass ich vielleicht noch nicht mal ein Zettelchen ziehe, sondern das als nächstes Buch einfach lese.
Ja, ich bring's dir beim nächsten Mal mit.
Vielleicht denkst du dran und auch an mein Buch.
Ja.
Was du auch hast.
So, was möchtest du denn empfehlen?
Ja, schwierig. Ich wusste jetzt auch, das ist jetzt eine spontane Empfehlung, weil mir gerade eingefallen ist, dass ich ja ein Buch gelesen habe auch, was ich tatsächlich ganz gut fand. Es wird als Horrorroman deklariert und auch gewertet, so online, aber war es jetzt für mich nicht besonders. Also ja, Horror ist eine Definition, definitiv. Für mich war das weniger Horror, mehr Tragik, Dramatik und irgendwie auch so schon auch irgendwo tiefgehend so ein bisschen. Das Buch heißt Brother von Anja Ahlborn. Also Anja Ahlborn, ne, mit I geschrieben. Und es geht um Michael, der in einer Hinterwäldlerfamilie mitten in den Appalachen aufwächst. Mhm. Und die Mutter hat ein sehr, also die ganze Familie ist halt krass drauf. Der Bruder ist Psycho, die Mutter auch. Eigentlich sind alle so ein bisschen Psycho, weil letzten Endes ist jeder in dieser Familie dafür zuständig, der Mutter Mädchen zum Töten zu bringen.
Oh,
also es ist eine Serienkillerfamilie, die dann auch noch teilweise die Toten isst. Hm. Wenn gerade nicht anderes Fleisch irgendwie da ist, muss eben Mensch auf den Tisch.
Na klar.
Ne? Wir kennen das alle.
Wrong Turn, lass grüßen.
Ja, wirklich. Es ist wie eine Art Wrong Turn. Ich musste auch sofort an Wrong Turn denken. Die sind nur nicht alle so deformiert, mhm, wie in dem Film. Also die sehen schon relativ normal aus. Zumindest werden sie so beschrieben. Aber was eigentlich der ganze Drive in diesem Buch ist, ist Michael, der eben ganz anders ist als der Rest seiner Familie.
Ja.
Der ist natürlich sein Leben lang manipuliert worden und macht deswegen mit. Der hilft seinem Bruder, Mädchen von der Straße aufzulesen für die Mutter. Der macht hinterher sauber, was die Mutter so verdreckt hat. Mhm. Und denkt sich aber immer, also er weiß, dass das nicht richtig ist. Er weiß, dass das falsch ist. Aber er kann natürlich jetzt auch nicht einfach fliehen, weil es ist ja die Familie. Mhm. Und Blut ist dicker als Wasser, wird dem seit er klein ist eingetrichtert. Und seine Schwester, die zu der hat er halt auch eine besondere Beziehung, die liebt er halt wirklich als Schwester und will sie halt auch beschützen, weil die Mutter eben mit ihr auch sehr, sehr grob umgeht. Und da versucht er eben auch immer irgendwie in die Bresche zu springen. Naja, und dann sind die eben auf so einer Tour und die lernen eben zwei Mädchen kennen, also sein Bruder und Michael. Und da fängt er dann an, so wirklich darüber nachzudenken, muss ich mein ganzes Leben wirklich so verbringen? Kann ich nicht vielleicht doch meine Familie verlassen und ein besseres Leben führen? Ne? Und dieses Mädchen lässt ihn halt, ja, diese Gedanken führen und er redet auch mit ihr, also die verknallt sich in die und sie auch irgendwie in ihn und dann gibt's ein bisschen Kuss und er denkt sich so, sie will irgendwann gehen, vielleicht kann ich ja mit. Und
jetzt erzähl nicht so viel.
Nein, das ist nicht viel erzählt. Ach so, okay. Also das ist wirklich, das steht fast noch alles auf dem Klappentext.
Ach krass, okay.
Ne? Also das ist gut. Das sind jetzt nicht alles die Riesenspoiler hier.
Na gut.
Aber die Story läuft dann eben darauf hinaus, dass das so Michael mit seiner Reflexion auf sein Leben und wie er versucht, da vielleicht doch noch rauszukommen.
Okay.
Ja. Und ich finde das Buch deshalb gut, weil es eben, ja, es ist nicht so gory, es ist nicht so krass blutig. Es gibt verhältnismäßig wenig Szenen, wo eben
dafür, dass es
schlimme Dinge
um so ein
passieren.
Thema geht.
Genau.
Okay.
Vor allem geht es halt um Michael und seine Gedanken und sein Leben und auch Flashbacks von früher, wo er kleiner war. Ja, und das Ende ist halt dann doch echt ein krasser Plot-Twist und auch unerwartet.
Okay.
Und deswegen finde ich das ziemlich gut und würde das jetzt empfehlen. Brother von Anja Ahlborn.
Okay. Danke.
Sorry für das viele Geschwafel. Ich konnte mich irgendwie nicht zurückhalten.
Was ist denn deine Frage?
Ja, die ist dafür kurz und knackig. Gehört für dich Werbung im Kino dazu oder nicht?
Oh. Es kommt drauf an, also Werbung per se, nein, auf die könnte ich verzichten. Vorschau, ja, also Vorschau auf andere Filme, so 2, 3, also man muss auch nicht übertreiben, aber Werbung, eine Viertelstunde, nee, muss nicht sein. Klar, das Kino muss ich ja auch irgendwie nun mal finanzieren, aber es ist so nervig.
Also ich bin tatsächlich Team, ich muss pünktlich da sein, damit ich alles mitbekomme.
Echt, von der Werbung?
Ja, auch. Auch wenn sie mich nervt, wenn ich sie gucke.
Ja.
Aber ich freue mich dann schon auf die Trailer für nächste Filme.
Also ich bin auch pünktlich da, ne, weil ich es blöd finde,
ja, aber ich,
zu spät zu kommen.
Ja, ne? Grundsätzlich. Aber es gibt ja Leute, die absichtlich so timen, dass sie die Werbung quasi gar nicht mitbekommen.
Nee.
Ne? Und dann das zu spät, in Anführungszeichen, in die Vorstellung kommen.
Nee, also das mache ich jetzt auch nicht. Na, aber ich brauche keine Werbung eigentlich.
Theoretisch, die Werbung bräuchte ich auch nicht, aber ich muss sie trotzdem jedes Mal mitgucken.
Ja.
Also, ich muss einfach. Hm. Das ist wie so ein Zwang.
Ja.
Aber wenn das Kino jetzt sagen würde, wir stellen die Werbung ab, das wäre gut. Ich, ne, also.
Ja, ja, ich verstehe dich.
Und deine Frage?
Ja, meine Frage ist auch eigentlich kurz und knackig. Sie geht jetzt so eher in diesen Fantasy-Bereich rein.
Oh.
Hast du einen Lieblingsdrachen?
Einen Lieblingsdrachen?
Ja, aus Buch oder so. Film oder so.
Ich dachte jetzt so an eine Rasse oder eine Art.
Nee, also so einen bestimmten
also
Drachen.
Also ein Charakter.
Ja,
ein Drachencharakter.
Genau, ein Drachencharakter.
Ich glaube, ja. Also, wenn ich jetzt so, mein erster Gedanke war der große Drache von Daenerys aus Game of Thrones.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, nee, der Drache von Dragonheart.
Mm, ja.
Den finde ich toll.
Der ist auch toll.
Jetzt muss ich fast wieder weinen.
Oh nein.
Aber ja, der Drache von, ich weiß nicht, der hat einen Namen, ich weiß ihn leider nicht mehr, weil ich den Film so lange nicht gesehen habe.
Ja.
Aber der Drache von Dragonheart.
Ja.
Das wäre mein Lieblingsdrache. Ja. Und deiner?
Smaug.
Oh, Smaug von Hobbit.
Ja, ja.
Also, cool.
Ich kann nur den Film Smaug beurteilen. Ich weiß nicht, wie er im Buch ist. Aber der Film Smaug. Ich liebe den.
Ja.
Smaug ist mega.
Smaug ist super. Ja. Das stimmt. Ich muss noch kurz reinwerfen. Ich glaube, wir beide können als zweiten Lieblingsdrachen noch Mushu.
Oh ja.
Benennen.
Definitiv. Mushu auf jeden Fall.
Von Mulan.
Ja.
Also, der muss halt auch mit da rein.
Ja.
Wir wollen ihn ja jetzt nicht außen vor lassen.
Nein, nein. Aber Smaug ist schon.
Ja.
Der ist Killer.
Der ist Killer. Der ist Killer. Ja. Ja, cool.
Ja, und dann sind wir am Ende unserer Folge angekommen.
Das stimmt.
Ja, und wir sehen uns dann in weniger, also hören uns.
In weniger als zwei Wochen.
In weniger als zwei Wochen.
Nicht vergessen, Tickets kaufen.
Ganz genau.
Ciao.
Tschö.
Viel Spaß, ich klinke mich aus.
Ach, das war ein langes Einatmen. So, und jetzt können wir starten. Die Verschwörungserzählung der Satanic Panic führte in den 1980er Jahren.
Zu früh, die anderen zu früh.
Etwa ein Jahrhundert zu früh, ja. Die von Oprah bis zu CBC's Midday reichten. Eingeladen. Da fehlt ein Wort. Auch ein angeblicher Bericht über satanische Rituale sowie die zunehmende Popularität von Dungeons and Dragons, des Fantasy-Rollenspiels. Nee, der Fantasy-Spiel. Nee. Der Fantasy-Rollenspielreihe. So. Jetzt habe ich alle Kombinationen durch.
Stranger Things wäre stolz auf dich.
Ja, ne? Christliche Gruppen gründeten Bewegungen wie Parents Music Resource Center, Christliche Gruppen gründeten Bewegungen wie Parents Music Resource Center, die Zensur. Wisst ihr Bescheid? Von da an war die. Nee, doch, richtig. Von da an war die. Von da an war da. Oh nein.
Oh, wir befinden uns in einem schwarzen Loch.
Ja. Oh. Die vermeintlichen Erinnerungen an solche satanischen Eskapaden werden den Betroffenen. Da musste ich schlucken.
Wirklich?
Ja.
Das hat man kaum gemerkt, wenn ich Pause machen müssen.
Ja. Nicht selten. Selten.
Selten.
Nicht selten werden dabei die eigenen Eltern der Betroffenen als diabolische Schuldige überwacht. Nee, vermutet. Der Zeile verrutscht.
Oh Gott, die andere. Oh.
In den Kliniken wurde die
Eine Kutsche rattert an dir vorbei, obwohl doch eben noch? Verdammt. War das Schadenfreude?
Nein. Mm-mm. Nein.
Du hast das Gefühl, wie du in eine andere Zeit hinübergezogen wurdest. Nein, du hast gefühlt. Gefühlt hast du, nicht das Gefühl. Du hast gefühlt, wie du in eine andere Zeit. 1911 veröffentlichen sie die Erlebnisse in ihrem Buch An Adventure. Ich wollte das gerade auf Französisch. En aventure. Sie sind leuchtend gelb gestrichen. Eine Farbe, die die RAF nie. Die Gebäude wirken neu, gepflegt, voller Betrieb. Der Flugplatz ist kein stillgelegtes. Stillgelegt.
Sein Stil hat's verloren.
Der Flugplatz ist kein stillgelegtes Relikt. Und der Flugplatz. Patzer. Ob Versailles, der RAF-Pilot. Der Pilot. Vielleicht aber ist die Zeit kein
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.